Guten Morgen auch von meiner Seite. Was wir vom Auto machen, Raststätten lernen können. Vor einiger Zeit hatte ich eine etwas längere Autofahrt zu absolvieren.
Und der größte Teil, also die größte Strecke dieser Fahrt, konnte ich verbringen auf dem gut ausgebauten deutschen Autobahnnetz. Nach etwa 2 Stunden hielt ich es für angebracht, eine Pause einzulegen, fuhr also rechts raus auf eine dieser Autobahnraste und wollte einfach frische Luft tanken, mir die Füße ein wenig vertreten. Und bei gesetzten Herren in meinem Alter empfiehlt es sich bei dieser Gelegenheit auch immer, die sanitären Anlagen aufzusuchen, die ich dann auch betrat, und ich erlebte eine angenehme Überraschung. Mich empfingen also helle, freundliche Räume. Im Hintergrund spielte eine unaufdringliche, angenehme Musik. Die Seifenspender hatten also alle einen zufriedenstellenden Befüllungsgrad. Es war schön, es waren schöne Vorräte an Papierhand. Also alles blitzsauber, großartig. Einziges Manko: bevor man diese schöne neue Welt betrat, musste man bezahlen. Es gab dort am Eingang so eine Apparatur, eine Mischung aus Geldautomat und Personenschranke. Dort musste man 50 Cent einwerfen, dann kam ein Ticket heraus, das hat man dann gezogen und dann wurde einem der Einlass gewährt. Und dann bei dieser Als ich diese Erfahrung gemacht hatte, erinnerte ich mich einige Zeit zuvor. Da hatte ich eine andere Raste aufgesucht und dort war die Nutzung der WCs gratis und hat nichts gekostet. Als ich sie allerdings betrat, wankte ich gleichsam rückwärts wieder zurück, weil sich diese Räume in einem chaotisierten Zustand befanden. Ich weiß nicht, wie diese bewirtschaftet werden. Ich stelle mir das dann immer vor, dass dann also alle 8 Wochen kommt so ein Reinigungstrupp und kerchert einmal durch und überlässt dann wieder diese ganze Geschichte der Natur. Genau. Ja, wenn man so eine Erfahrung macht und so ein WC dann betritt, was macht man dann am besten? Also wenn es nicht allzu sehr pressiert, dann geht man zurück ins Auto, fährt 20 Kilometer weiter zur nächsten Raststätte und hofft, dass dort eine sanitäre Anlage vorzufinden ist, bei der man Eintritt zahlen darf. Woher kommen diese Unterschiede? Warum so ein großer Unterschied in dem Zustand dieser Räume? Warum ist es nicht umgekehrt? Warum sind nicht die Gratisräume in perfektem Zustand und die Bezahlräume liegen da nieder? Was ist das Geheimnis? Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Die Antwort auf diese Frage führt uns zu einem von Gott verankerten und bestimmten Grundprinzip, das wir jetzt von diesem Einzelfall saubere Toilette kostet, gratis Toilette schmutzig lösen und wir können sie verallgemeinern und auch auf verschiedene Situationen unseres Lebens anwenden. Wenn du auf der einen Seite eine Wohltat hast, du hast einen Segen, du hast einen Vorteil, du hast eine Bereicherung, eine Annehmlichkeit, die du genießen kannst, dann halte Ausschau auf der anderen Seite nach dem Gegenstück dazu. Und das ist in der Regel etwas, was zu tun hat mit Geben, mit Mühe, mit Opfer, mit Anstrengung, mit 50 Cent bezahlen statt etwas gratis. Und dieser Zusammenhang ist notwendigerweise vorhanden und wir dürfen diesen Zusammenhang nicht voneinander lösen. Und immer dann, wenn wir es trotzdem lösen, wir wollen eine angenehme Toilette benutzen, aber wir bezahlen nicht dafür. Das heißt, wir lösen diesen Zusammenhang zwischen beiden, beginnt so etwas wie Niedergang, Chaos, Zerfall, Verfall und Unordnung. Vielleicht ein Beispiel, um es noch etwas deutlicher zu machen. Gute Noten in der Schule, in der Ausbildung, im Studium, im Beruf. Gute Noten sind ein Segen, eine Wohltat, eine Annehmlichkeit und ein Vorteil. Frage, was ist das Gegenstück dazu? Wo sind die 50 Cent? Nun, die Antwort liegt auf der Hand. Das Gegenstück ist Mühe, Lernstress, Zeit investieren, Arbeit, auswendig lernen. Das ist das Gegenstück dazu. Dürfen wir diesen Zusammenhang lösen? Können wir diesen Zusammenhang lösen? Antwort, ja, das geht. Zum Beispiel, indem man schummelt. Habe ich keinen Lernstress und habe die gute Note trotzdem. Gibt es noch eine Möglichkeit, diesen Zusammenhang zwischen den beiden zu lösen? Ja, man kann den Notengeber, den kann man bestechen. Das ist auch eine gute Note. Da würde man sagen, gut, dafür muss ich was bezahlen. Aber immerhin, du hast nicht den Lernstress. Es gibt noch eine Möglichkeit. Du kannst den Notenvergeber bedrohen. Herr Lehrer, ich weiß, wo dein Auto steht. Aber wir lösen diesen Zusammenhang. Wir lösen diese Zusammenhänge nicht ohne Konsequenz. Wir lösen sie nicht, ohne in Kauf zu nehmen, dass Chaos in unser Leben kommt und Unordnung in unser Leben kommt und Zerstörung in unser Leben hineinkommt, liebe Freunde. Dann haben wir zwar eine Menge, wenn nur noch geschummelt wird, dann haben wir Architekten, die ihre Urkunde in ihrem Büro an der Wand hängen haben. Aber sie können keine intakten Häuser und Brücken mehr bauen. Irgendwann kollabieren die. Ich hatte gesagt, es beginnt der Niedergang. Also in diesem Fall ist es buchstäblich so, dass diese Gebäude oder Hochbauten dann zusammenfallen. Wir haben dann Ärzte, die ihre Approbation haben und ihren Doktortitel haben, aber sie haben sie sich erschummelt und sie verfügen nicht über die Kompetenz. Möchtest du dich behandeln lassen von einem Mediziner, der vielleicht nicht ausreichend gelernt hat und sein Metier nicht beherrscht, um den Preis eines Behandlungsfehlers oder vielleicht sogar noch schlimmeren? Und noch ein Beispiel. Kinder sind ein Segen. Kinder sind eine Quelle und ein Born steter Freude für die steter Freude für die Eltern. Punkt. Aber es gibt ein Gegenstück dazu. Ja, Kinder sind ein Segen und eine Freude. Was ist das Gegenstück dazu? Diese Dinge, diese Zusammenhänge, diese christlich fundierten Zusammenhänge sind sogar eingeflossen in unser Grundgesetz, in unsere Verfassung. Ich glaube, es steht im Artikel 6, das kann ich jetzt nicht wortwörtlich zitieren, aber zumindest sinngemäß, nämlich die Erziehung der Kinder ist das natürliche Recht der Eltern. Eine Wohltat, ein Recht. Und dann geht's weiter. Und ihre zuvörderst obliegende Verpflichtung. Das heißt, aus dem Recht kommt auch eine Verpflichtung. Nebenbei bemerkt, dieser gleiche Zusammenhang ist auch bei der Eigentumsgarantie im Grundgesetz zu finden. Eigentum wird garantiert, aber es verpflichtet, dem Gemeinwohl zu dienen. Auf der anderen Seite, auch da haben wir diese Zusammenhänge, die zurückzuführen sind auf dieses göttliche Prinzip, das Gott hier verankert hat. Nun, diese Pflicht, Kinder zu erziehen, auf der anderen Seite, das Gegenstück, kann sehr anstrengend sein, weil es zu tun hat, dass wir zunächst einmal als Eltern unsere Kinder bedingungslose Liebe entgegenbringen, dass wir klare Grenzen setzen und konsequent auch auf diese Einhaltung der Grenzen bestehen. Was mühselig und was manchmal anstrengend ist, weil die lieben Kleinen ungeheure Energien entwickeln können. Das hängt aber auch zusammen mit der Frage, bin ich als Elternteil Vorbild für meine Kinder? Lebe ich vorbildhaft? Oder auch ganz profan, es ist wichtig für Kinder, dass die Eltern einfach nur beieinander bleiben. Was für eine Verpflichtung da Eltern auch haben. Auch hier können wir diesen Zusammenhang lösen. Auf der einen Seite uns erfreuen an Kindern, an diesen Segen, der von Gott letzten Endes kommt. Und auf der anderen Seite können wir uns die Mühsal der Erziehung, können wir uns dadurch auch ersparen und es uns sehr einfach machen, indem wir unsere Kinder nehmen und wir setzen sie vor irgendeinem Bildschirm. Das ist manchmal sehr einfach und manchmal in Notsituationen ist es vielleicht auch gar nicht anders zu machen. Aber wer nur darauf setzt, der wird genau das erleben, was ich eben damit versuchte zu erklären, dass dann so etwas wie Zerstörung und Zerfall und Niedergang einsetzt. Wir können diesen Zusammenhang nicht lösen, ohne dass hier auch dieser Schaden eintritt. Ein Mann und eine Frau kommen zusammen, die Frau wird schwanger. Die jetzt auf sie zukommende Verantwortung wollen beide nicht oder nur der Mann, was leider auch häufig vorkommt, nicht auf sich nehmen. Die Lösung dieses Zusammenhangs, man kommt zusammen und zeugt ein Kind mit einhergehenden Verantwortung und Verpflichtung, sich um dieses Kind zu kümmern. Kann man diesen Zusammenhang lösen? Ja, man kann ihn lösen. Und wir lösen diesen Zusammenhang durch das Stichwort Abtreibung. Und dann beginnt so etwas, was ich bezeichnet habe als Zerstörung, Niedergang, Chaos, Unordnung. Da Gott aber das Leben schenkt und Gott immer für Leben ist, kann man nicht erwarten, dass wir Christen, wenn Abtreibungszahlen und Statistiken veröffentlicht werden, wir daneben stehen und applaudieren. Das können wir nicht machen. In der Abtreibungssituation ist es so, ein Mann und eine Frau haben eigene Verantwortung und eigenverantwortlich kommen sie zusammen und es entsteht ein neuer Mensch, ein Ungeborenes. Es sind drei Betroffene am Vorgang der Abtreibung. Und Opfer ist die Person, die am allerwenigsten für diesen Zustand verantwortlich gemacht werden kann. Und diese Person dran glauben zu lassen, das kann nicht richtig sein. Das kann nur zu Chaos und Zerstörung im Wortsinne führen. Nach dem Sündenfall, so lesen wir es in der Genesis, tritt ein Fluch ein, der zum Beispiel dadurch zum Ausdruck kommt, dass der Acker, den der Mensch bewirtschaften muss, um davon Nahrung zu gewinnen, dass der Dorn und Disteln trägt. Und wenn er etwas Fruchtbares, etwas Substanzielles hervorbringen soll, dann muss man Arbeit und Schweiß und Mühe. Gute Ernten gibt es, aber sie gibt es nur über den Umweg von Schwielen an den Händen und schmerzenden Rücken. Hier hast du die gute Ernte. Das Gegenstück ist die Arbeit, die du investieren musst. Und wenn du nicht bereit bist, diese Arbeit zu investieren, du löst den Zusammenhang. In dem Moment fängt der Acker an, Dorn und Disteln zu tragen. Wir finden diesen Zusammenhang durch die ganze Bibel, in der ganzen Bibel, sowohl Altes wie Neues Testament. Im Alten Testament beispielsweise im Hesekiel Kapitel 34, Verse 1 und 2. Wir wollen diese Verse kurz hier an die Wand werfen. So spricht der Herr, wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch. Das fette Vieh schlachtet ihr, aber die Herde weidet ihr nicht. Hier haben wir dieses typische Beispiel vom Lösen eines Zusammenhangs. Die Vorteile einer Herde nehme ich in Kauf, aber die Hege und Pflege, die auf der anderen Seite erforderlich ist, die bin ich nicht bereit zu übernehmen. Sprüche 27, Verse 23 bis 27. Du sollst den Zustand deiner Herden kennen und dich mit Leib und Seele ihrer Pflege widmen. den Reichtum ist nicht von ewiger Dauer, so wie eine Krone vielleicht schon der nächsten Generation nicht mehr sicher ist. Wenn das Heu eingebracht ist, das neue Korn gereift und die Kräuter der Berge eingesammelt sind, geben deine Schafe Wolle für neue Kleider und deine Ziegen werden für den Preis eines Ackers verkauft und du wirst genügend Ziegenmilch für dich, deine Familie und deine Mägde haben. Man liest diese Texte durch und denkt, Mensch, das sind ja, man lernt eine Menge über Bewirtschaftung von Schaf- und Ziegenherde oder Bevorratung mit Ziegenmilch für alle im Haushalt lebenden Menschen und übersieht dann ganz leicht, dass unter der Oberfläche sind ganz wichtige Zusammenhänge, wird eine ganz wichtige Botschaft an uns herangetragen, die wir nicht übersehen dürfen. Du gehst durch ein Kaufhaus und du siehst dort einen Gegenstand, den du gerne haben möchtest. Und du möchtest gern in Besitz dieses Gegenstandes sein. Frage, wenn du diesen Gegenstand nimmst, wo ist das Gegenstück dazu? Nun, es liegt auf der Hand. Das Gegenstück dazu ist, du musst dein Portemonnaie öffnen und dann mit diesem Gegenstand an die Kasse gehen. Und dann musst du den Preis bezahlen. Und wenn du diesen Zusammenhang zwischen beiden Dingen voneinander löst, musst du zum Dieb werden. Dann raubst du, dann vergehst du oder vergreifst du dich an fremden Eigentum. Im geistlichen Bereich, also dort, wo wir Jesus nachfolgen, wo wir glauben, da gilt dieses Prinzip ganz genauso. 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt. Oh, das ist der Segen, das ist die Wohltat. Oh ja, ich möchte eine Gabe haben, das ist eine tolle Sache. Es ist immer gut, wenn man begabt ist. Was ist das Gegenstück dazu? Was ist das Gegenstück zu einer Gabe, die Gott dir anvertraut und die Gott dir schenkt und Gott in dein Leben hineinlegt? Nun, das Gegenstück, das finden wir im gleichen Vers. Mit dieser Gabe Gott dienen. Diene, fange an zu dienen mit dieser Gabe. So kurz dieser Bibelvers auch ist, so wichtig und substanziell sind die Aussagen, die sich daraus ergeben. Die erste Aussage, jeder hat eine Gabe. Jeder. Wer ist jeder? Jeder sind alle. Alle in der Gabe. Jeder hat von Gott Gaben bekommen. Wenigstens eine Gabe bekommen. Hängen wir sie nicht zu hoch und denken, Gaben sind eigentlich nur diejenigen für die, die irgendwie sichtbar dort irgendwie eine geistliche Funktion haben, wie ich es im Moment versuche, sondern sind manchmal ganz unsichtbare Dinge. Ich denke daran, als wir noch ein eigenes Gebäude haben und irgendwann wieder eins haben werden, die Menschen im Kaffeeausschank, die freundlich und herzlich dann diesen Kaffee ausgegeben haben. Toll, das inspiriert mich. Genauso wie es mich inspiriert, unsere Lobbys hier vorne zu erleben und zu sehen, wie sie uns anfeuern und anführen im Lobpreis für Jesus. Genauso wie es mich inspiriert, diejenigen, die man gar nicht sieht, nämlich die Leute von der Technik, die so viel Mühe und Sachverstand und Stress und Zeit und Fahrten in Kauf nehmen, damit so ein Gottesdienst überhaupt ablaufen kann. Die Leute vom Begrüßungsteam, die herzlich die Leute begrüßen, die dann kommen zum Gottesdienst. Sowas inspiriert mich. Es ist großartig, wie Menschen kommen und sagen, ich habe nicht nur eine Gabe, sondern aus einer Gabe soll auch eine Aufgabe werden. Gabe ist das, ist der Vorteil. Aufgabe ist das Gegenstück dazu. Jeder hat eine Aufgabe. Und die Bibel sagt hier an dieser Stelle, dient ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Das heißt, gebe diese Gabe hinein in das Reich Gottes, die du bekommen hast, nicht eine andere. Wenn du dir eine Sache nimmst, die nicht deiner Gabe, Begabung entspricht, dann verletzt du diesen Grundsatz. Deswegen fang auch an, auszuprobieren, wenn du nicht genau weißt, was deine Gabe ist, dann versuche eine und irgendwann wirst du darauf stoßen und sagen, das ist mein Ding. Endlich habe ich es gefunden. Ich tue etwas, was mir entspricht und wo ich in Übereinstimmung mit meiner Begabung leben kann. Wäre das nicht großartig? Und dann die dritte Aussage. Diene mit deiner Gabe, die du bekommen hast. Man kann auch seine Gabe nehmen und man kann auch mit der Gabe protzen. Oder du kannst mit deiner Gabe Macht ausüben. Oder du kannst auch mit deiner Gabe manipulieren. Nee, die Bibel sagt, diene. Diene. Deshalb, wisst ihr, was dienen heißt? Dienen heißt, ich ordne mich unter. Man mag es kaum sagen. Es gibt Leute, die werden bedient und dann gibt es Leute, die dienen. Und die einen sind den anderen übergeordnet. Lasst uns in demütiger Art und Weise die Gabe, die du bekommen hast, einbringen und mache aus deiner Gabe eine Aufgabe. Mach eine Aufgabe daraus. Ich finde, die deutsche Sprache ist in dieser Situation merkwürdig. Das Wort Aufgabe hat zwei Bedeutungen. Und die sind gegensätzlich. Ist euch das schon mal aufgefallen? Das ist mir erst bei der Beschäftigung hiermit aufgefallen. Einmal heißt Aufgabe, ich fange an, was zu machen. Aber Aufgabe heißt auf der anderen Seite, ich höre auf. Ich gebe auf. Kann man daraus nicht einen schönen Satz bauen? Keine Aufgabe bei der Aufgabe. Keine Aufgabe bei der Aufgabe. Aufgabe, Komma. Nicht Aufgabe. Punkt. Ja, es ist noch nicht ganz ausgereift, aber ihr versteht, was ich meine, liebe Freunde. Und das ist, sobald du aus deiner Gabe eine Aufgabe bereit bist zu machen, dann lernst du solche Sachen wie, es ist das Gegenstück halt, die sind nicht so prickelnd, weil dann lernst du Demut, du lernst nicht aufzugeben, du lernst Beharrlichkeit, du lernst Zuverlässigkeit, du lernst Treue, also alles so Sachen, wo man sagt, also, ja, nein, ich möchte lieber was anderes, was mir Spaß macht irgendwie. Aber nicht, was mich so sehr fordert. Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen sollt. Jakobusbrief, Kapitel 1, Verse 2 bis 4. Haltet es für lauter Freude, wenn ihr in manche Versuchung und Prüfung geratet, in denen ihr erkennt, dass die Bewährung des Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben. Oh, möchtest du in deinem Leben ein vollkommenes Werk haben? Möchtest du, ich übertrage jetzt, möchtest du angenehme Toilettenräume vorfinden? Wo ist das Gegenstück zu einer vollkommenen Werk, das Gott in deinem Leben machen möchte? Nur das Gegenstück finden wir hier im gleichen Das sind so elende Sachen wie Bewährung. Bewährung in der Versuchung. Bewährung in der Prüfung. Solche Ausdrücke wie Ausharren. Du kannst den Zusammenhang lösen, aber nicht konsequenzlos. Nicht ohne Niedergang, nicht ohne Chaos, nicht ohne Unordnung. Du musst beides zusammenhalten. Das Geschenk, die Gabe und das Gegenstück dazu. Vielleicht steckst du mitten in so einer Anfechtung, in einer Prüfung oder Bewährungssituation. Vielleicht ist dein Ausharren gefragt. Dann wundere dich nicht und sei nicht bestürzt oder sei nicht traurig, sondern, wie lesen wir es hier in dieser Bibelstelle, halte es für lauter Freude, wenn ihr dort hineingeratet. Es ist die Vorstufe für ein vollkommenes Werk, laut Jakobusbrief, laut Neuem Testament, laut Wort Gottes. Dieses Grundprinzip, das ich jetzt langatmig erklärt habe, Meine Frau sitzt wahrscheinlich hier und denkt, das ist wieder typisch, der Kerl redet. Jeder hat schon längst begriffen, was er meint, aber er meint, er müsse nochmal eine Platzrunde fliegen. Dieses Grundgesetz wird bestehen, solange wir auf dieser Erde leben. Freiheit und Verantwortung, Segen und Pflicht, Genuss und Mühe werden immer miteinander verbunden sein und können nicht straf- oder konsequenzlos voneinander losgelöst werden. Deshalb wird es hier auf Erden auch nie so etwas geben wie Schlaraffenland, Utopia oder so etwas Ähnliches wie ein sozialistisches Arbeiter-Paris. Paradies, Entschuldigung. Das wird es nicht geben. Jemand, der sehr, sehr klug war, hat einmal gesagt, alle diejenigen, die versucht haben, den Himmel auf die Erde zu bringen, haben hier unten immer noch die Hölle angerichtet. Und da ist sogar etwas Wahres dran. Mit besten Absichten hat man das versucht, das zu tun und ist gescheitert. Wir alle haben aber eine Sehnsucht nach diesem Ort, wo die Dinge voneinander gelöst werden. Gott wird es einmal tun, indem er sein Reich, die neue Welt Gottes, errichtet, wo es kein Leid, keine Tränen, kein Schmerz, keine Not mehr geben wird, wo du aufhören musst zu kämpfen. Wir haben eine Sehnsucht danach. Und diese Sehnsucht wird heute teilweise erfüllt durch Angebote von Wellness-Hotels oder Disneylands und Freizeitparks, wo du einfach für ein paar Stunden oder auch Tage vergessen kannst, wie mühselig das Leben ansonsten ist oder sein kann. Erst in Gottes neuer Welt wird beides voneinander gelöst sein, in zulässiger Art und Weise. In diese Welt Gottes möchte ich hinein. Das Problem, hineinkommen nur perfekte Menschen, also keiner? Doch. Was ist die Antwort? Die Lösung hat einen Namen, nämlich Jesus Christus. Er kam auf diese Welt, um zu sterben und die Strafe unserer Sünden und unserer Unvollkommenheit auf sich zu nehmen. Er bezahlte und tilgte unsere Schuld. Frei von Schuld und Sünde erfüllen wir die Kriterien zum Aufenthalt in Gottes Nähe und in Gottes Reich. Dann geht es. Theologischer Lehrsatz, den man gut auswendig lernen kann. Das Blut von Jesus Christus, das er am Kreuz vergossen hat, ist in der Lage, dich zu reinigen von jedweder Schuld, Sünde, Unvollkommenheit, Fehlleistung, die du begangen hast, und dich gerecht und heilig vor Gott hinzustellen. Punkt. Die Bibel sagt sogar, dass wir Bürger dieser neuen Welt Gottes sind. Bürger des Himmels. Dass wir Familienangehörige sind, Gottes Hausgenossen. Dass Jesus uns zu Kindern Gottes macht oder gemacht hat. Wie kann das geschehen? Glücklicherweise steht das in der Bibel. Ich möchte zitieren aus dem Markus-Evangelium Kapitel 1, die Verse 14 und 15. Nachdem Johannes überliefert worden war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und jetzt kommt's. Das ist die Kernaussage der Botschaft, die Jesus brachte. Und das ist die Botschaft, die bei Annahme auch uns errettet und uns die Welt Gottes sichert. Tut Buße und glaubt an die frohe Botschaft. So hat Jesus das verkündet. Es braucht also zwei Dinge, Glaube und Buße. Nebenbei bemerkt, beide Begriffe haben inzwischen heute eine andere Bedeutung erfahren. Irgendjemand hat die Bedeutung dieser Begriffe aus einer Glauben heißt heute nur noch vermuten. Und Buße heißt so etwas wie Strafe erleiden. Und der biblische Sprachgebrauch dieser Begriffe oder der Gebrauch dieser Begriffe ist gänzlich anders. Und ich frage mich, warum sind die Bedeutungsinhalte dieser Worte, ausgerechnet diese, so verändert worden? Warum? Antwort, ich weiß es nicht, aber ich habe einen Verdacht. Weil das sind die beiden Begriffe, die entscheidend sind, damit ein Mensch gerettet wird. Und irgendjemand will nicht, dass wir gerettet werden. Glaube an den Herrn Jesus Christus und du wirst ein Kind Gottes, du erlebst Vergebung deiner Sünden. Glaube an Jesus, dass er der Sohn Gottes ist. Glaube an das, was er gesagt hat. Glaube an das, was er getan hat und du bist gerettet und du bist ein Kind Gottes. Das ist der Punkt 1. Das zweite, der Glaube ist, vermittelt uns die entscheidende Wohltat. Was ist das Gegenstück dazu? Auch hier gilt dieses Prinzip. Das Gegenstück ist, und das machen viele Christen dann nicht mehr, Buße zu tun. Und Buße heißt Umkehr. Ich wende mich ab von den Dingen, die Gott nicht gefallen. Ich korrigiere meine Lebensrichtung. Ich verzichte auf das, was Gott missfällt. Und ich tue das, was ihm gefällt. Egal, ob es Handlungen, Worte, Gedanken oder Haltungen sind. Nach Martin Luther ist die Buße eine tägliche, aber freudige Angelegenheit. Und weil es täglich gemacht werden muss, wir nie fertig werden, unser Leben immer mehr einspuren zu lassen auf dem vollkommenen Willen Gottes, ist die Buße so wichtig. Und leider ist das auch der Grund dafür, dass in der öffentlichen Meinung vielleicht die Christen als Heuchler verschrien sind, weil viele Christen zwar glauben, aber das Gegenstück dazu, das lehnen sie für sich ab. Sie wollen keine Buße tun. Aber wenn beides zusammenkommt, dann beginnt Gottes Segen und das vollkommene Werk in deinem Leben sich zu entwickeln. Aber da, wo du diese beiden Dinge voneinander löst, beginnt Chaos und Unordnung. Deswegen lass beides in dein Leben hinein. Und Gott wird dich segnen. Wir werden auch nach diesem Gottesdienst, wenn die Lobbys nach vorne kommen, werden wir auch wieder Gelegenheit, habe ich Lobbys gesagt? Das klingt irgendwie komisch, ne? Aber unsere Lobpreiser, unsere Sänger, unsere Musiker, werden wir auch Gelegenheit geben, wie nach jedem Gottesdienst, für Menschen, die spezielles Gespräch oder auch Gebet suchen. Ich werde auch hier sein. Und diejenigen, die den Gebetsdienst tun, die haben so ein gelbes Schild um den Hals, könnt ihr dran erkennen. Nehmt das in Anspruch. Vielleicht bist du hier und du hast nie ganz bewusst Glaube gefasst an Jesus Christus und nie bewusst Buße und Umkehr deines Lebens praktiziert, dann ist heute auch dieser Moment dafür, einen Startpunkt zu setzen im Leben mit Jesus und für Jesus. Jemand hat mal gesagt, Christsein ohne Bekehrung ist wie ein 100 Meter Rennen ohne Startschuss. Du rennst und hast viel Stress und Mühe, aber es zählt nicht. Sondern heute kann dieser Augenblick sein, wo dieser Startschuss für dich mit Jesus fällt und damit ein Leben anfangen kann, in dem Gott beginnt, vollkommene Werke in dein Leben hineinzugeben. Gottes Segen für dich, Gottes Segen für uns. Amen.